Wenn man im Christustreff predigt, dann weiß man ganz lange nicht, worüber man predigt. Und als ich dann erfahren habe, worüber ich predigen darf, habe ich gedacht, ja, der Heilige Geist wirkt wirklich hier. Denn das war witzigerweise mein Trauspruch. Also der Text, der Bibeltext, da kommt quasi der Trauspruch drin vor. Und dann habe ich mich sehr gefreut. Wir wollen diesen Text am Anfang aus Philipper 4 gemeinsam lesen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich in dem Fall auch wir, nämlich in dem Mittelteil, Verse 4 bis 6, wird so sein, den Vers, wo es um freut euch geht, den dürft ihr laut lesen und uns quasi zusprechen. Den Vers 5, wo es darum geht, dass Gott uns nahe ist, so hier du die Hälfte dieses Blockes. Und dass wir uns nicht sorgen sollen, das ist der sechste Vers, das darf dann die hintere Fraktion quasi uns zurufen. Denn diese Aufforderungen, die Paulus in dem Bibeltext drin hat, die muss man sich so ein bisschen zusagen. Dann können wir beginnen. Also ich würde anfangen und dann bei der nächsten Folie seid ihr dann dran. Meine lieben Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, sagt Paulus, meine Freude und meine Krone, steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Es geht noch weiter, die nächste Folie, Verse 8 und 9. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Weiter, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Jetzt weiß ich, wie gesagt, nicht, wo du so im Einzelnen am ehesten hängen geblieben bist. Ist es so bei den Aufforderungen, steht fest, freut euch, sorgt nicht? Oder mehr so bei den Zusagen, die da drin stecken? Der Herr ist nahe, der Friede Gottes bewahre eure Herzen und euer Denken. Aber es geht hier in diesem Predigttext nicht um entweder oder, also entweder das, was ich tue, oder entweder das, was Gott tut und schenkt, sondern es greift hier ineinander. Beides ist wichtig. Beides ist wichtig. Das haben wir uns damals auch gesagt, als es darum ging, was ist jetzt, was nehmen wir als Trauspruch? Meinem Mann war ganz wichtig, irgendwas Freudiges, also freut euch in dem Herrn alle Wege. Und ich mache mir ein bisschen mehr Sorgen und mir war der Teil wichtig, sorget nicht, ja, sorget nicht. Und dann, nachdem wir uns nicht auf einen einigen konnten, haben wir einfach alle drei Verse genommen, 4 bis 6. Und in der Mitte ist ja der 5. Vers, das war so euer Text. Eure Güte, lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nah. Wir haben den Vers einfach damals nur billigend in Kauf genommen, weil er halt zwischen den zwei Versen steht, die uns wichtig waren. Und es war uns gar nicht so bewusst, dass es eigentlich der zentrale Vers ist. Die Mitte auch dieses Textes, die Grundlage. Die Basis, von der aus Paulus dann uns auffordert. Der Herr ist nah. Ich habe hier diesen Stab, den werde ich hier oben hinlegen. Denn an diesem Stab, der steht für, der Herr ist nah. Und an diesem Stab werden die ganzen Aufforderungen und Ermahnungen, die Paulus der Gemeinde weitergibt, nachher im Grunde festgemacht werden. Denn darum geht's. Das ist quasi die Grundlage, die Basis. Der Herr ist nah. Wenn sich jemand naht, nahe ist oder nahe kommt, dann hängt es ja sehr davon ab, wie ich zu dieser Person stehe. Das heißt, der Text ist auch eine ganz schöne Herausforderung an unser Gottesbild. Freue ich mich eigentlich, wenn der Herr nahe ist oder sich naht? Oder habe ich dann eher Sorge? Ein Beispiel, das mir hängen geblieben ist dafür, dass sich jemand freut, wenn sich jemand naht, auf den man lang gewartet hat, kam mal ein Ausschnitt im Fernsehen. Prince Harry. aus England, ja? Und seine Megan, das ging ja letztes Jahr, Hochzeit und so weiter, durch die Medien. Und die sind mal aufgetaucht in einer Straße, das Volk wusste Bescheid. Und eine Frau, die hat sich unglaublich drauf gefreut, endlich den Harry zu sehen und ihm irgendwie nahe zu sein. Die stand stundenlang in erster Reihe an der Absperrung. Und dann ist was passiert, was es noch nie gab im Königshaus. Prinz Harry ging auf sie zu und umarmte sie. Und dieser Ausdruck in ihrem Gesicht, das ist mir so hängen geblieben. Dieses, sie wusste wirklich gar nicht, wohin mit ihrer Freude. Das war unglaublich. So sehr hat sie sich gefreut, dass der sich naht, auf den sie so gewartet hat und endlich da ist. Jetzt weiß ich nicht, was euch so in Freude versetzen könnte. Was weiß ich, der Fanbus von Eintracht Frankfurt oder irgendeine Musikgruppe, keine Ahnung. Aber es gibt auch Menschen, die sich nahen könnten und die lösen vielleicht Sorge aus. Wenn ich weiß, ich habe ein unangenehmes Gespräch mit meinem Chef vor mir oder und dann naht er sich oder ich habe eine mündliche Prüfung, oh, der Prüfer naht sich und so weiter. Bei uns ist es so, wir wissen, unser Herr und Heiland kommt, der alles für uns getan hat, das tut und tut. Das gibt Grund zur Freude. Und nicht zur Sorge. Aber es geht hier nicht nur darum, dass Jesus sichtbar wiederkommt, um zu richten die Lebenden und die Toten, sondern es geht auch darum, dass er jetzt schon nahe ist und erreichbar. Im Sinne von Psalm 34, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Seit Pfingsten ist der Heilige Geist in unser Herz ausgegossen und Gott ist uns ganz nah, weil er in uns ist. Und deswegen kann man sich im Gebet an ihn wenden. Und daran erinnert Paulus die Philipper auch immer wieder. Er ist nahe. Er ist nah bei euch. Also greift auf diese Ressource zurück. Deshalb alle Ermahnungen, die Paulus anschließt, die macht er an Christus fest. Alles geschieht in Christus. In Christus, deswegen habe ich das immer wieder so blau gemacht im Text, das drückt die innigste Verbindung aus, die man sich vorstellen kann. Es gibt aber auch ein räumliches Denken, das sich damit verbunden hat. Also so, dass Jesus in Person wie ein Heilsraum verstanden wird, in dem wir als Christ eintreten durch den Glauben und in dem wir unseren Glauben fortan leben. Ein Raum, in dem man sicher ist. Das hat mich daran erinnert, als wir vor Jahren in Jerusalem waren und Guido und Steffi im Johanniterhospiz besucht haben. Da kamen wir mitten in der Nacht an, standen nachts um 2 am Rande der Altstadt, mein Mann und ich und unsere 5-jährige Tochter mit den Koffern und mussten jetzt irgendwie den Weg zum Johanniterhospiz finden. Ich dachte, ich wüsste den noch, aber bei Nacht sieht's da völlig anders aus. Und es war echt unheimlich. Alles war zu, nur Katzen streunen rum, ab und zu weht's eine Plastiktüte so durch die Straßen. Es war so richtig ein bisschen gruselig. Und wir wussten nicht, wohin genau. Wir haben uns so quasi da fast verlaufen. Dann haben wir irgendwann doch noch die Steffi erreicht. Steffi kam uns entgegen. Wir haben uns irgendwie gefunden. Das war die erste Erleichterung. Und dann sind wir alle mit klopfendem Herzen zum Johanniterhospiz. Die Treppe hoch, die Tür geht auf. Wir gehen rein, die Tür fällt zu und es macht so, ja, dieses Gefühl, du bist in Sicherheit. Da ist ein sicherer Raum, in dem werden wir jetzt die nächste Zeit auch verbringen und leben. So ein Rettungsraum, ein Raum, in dem ich sicher bin, ein Heilsraum. Diesen Aspekt hat in Christus auch. Und weil die Philipper so in Christus sind, sollen sie auch so gerettet und befreit leben, wie es ihnen jetzt möglich ist. Und das Erste, wozu Paulus dann jetzt die Gemeinde aufruft, ist, freut euch. Ich möchte ein kleines Experiment mit euch machen. Das ist natürlich freiwillig, das ist klar. Aber ich lade euch mal dazu ein, probiert mal aus, wie das ist, wenn ihr jetzt eurem Sitznachbarn, eurer Sitznachbarin auf verschiedene Art und Weise, in der Art und in der Tonlage, einfach mal immer wechselseitig so zusagt, freu dich. Bitteschön, probiert's mal aus. Dankeschön. Und wie ging es euch jetzt? Ich vermute mal unterschiedlich. Also einmal, wenn man jetzt eh gerade gut drauf ist, ja, und jemand sagt, freu dich, gut, dann unterstreicht es noch ein bisschen. Aber wenn man gerade gar nicht gut drauf ist, oder es geht einem nicht so gut, wenn dann jemand herkommt und sagt, ja, freu dich doch, freu dich, das nervt. Das kann einem wie eine Zumutung vorkommen. Freude kann man nicht befehlen. Wenn jemand gerade traurig ist, kann ich ja schlecht zu ihm sagen, Mensch, freu dich doch. Es geht hier auch nicht um Hello und Alaaf. Wir haben ja gerade noch die Faschingszeit. Es geht auch nicht um Lach-Yoga oder irgendwas, wo ich Freude versucht zu produzieren. Und wir sind auch nicht in Nordkorea, wo das Jubeln befohlen wird und dann alle lachen und die Fähnchen schwenken. Darum geht's nicht. Für Spaß kann man sorgen, aber Freude kann ich nicht befehlen und machen. Diese Freude, die hier gemeint ist, die ein zentrales Wort im Philipperbrief ist. Und ich finde es spannend, dass das Wort Gnade und das Wort Freude die gleiche Wortwurzel haben im Griechischen. Die ersten drei Buchstaben sind gleich. Charis ist die Gnade und Chara ist die Freude. Das heißt, beides hat den Ursprung in Gott, die Freude und die Gnade. Es kommt von ihm, es ist ein Geschenk Gottes, ich kann es nicht machen. Es hängt davon ab, wie eng ich mit Christus verbunden bin. Es ist ja auch, freut euch in dem Herrn. Und nicht freut euch halt einfach mal so, ist ja auch nett, aber freut euch in dem Herrn. Das heißt, je inniger meine Beziehung zu Jesus ist, desto mehr kann ich mich in Christus freuen. Deswegen, um das deutlich zu machen, diesen Zusammenhang zwischen der Nähe und der Freude im Herrn, werde ich jetzt ein Tuch, mein fröhlichstes hier, an diesen Stab knoten, der ja für die Nähe Jesu spricht. Die Freude ist festgemacht an dem, dass der Herr nahe ist. Nun heißt es aber in unserem Predigttext ja nicht freu dich, sondern freut euch. Es ist an die ganze Gemeinde gerichtet. Es geht nicht nur um mich und mein kleines Glück. Es geht um die Gemeinde, diesen liebenswerten, bunten Haufen mit all seinen Freuden und Herausforderungen. Und wenn in der Gemeinde keine Einheit da ist, dann trübt das die Freude. Wenn Einheit in Christus da ist, verstärkt es die Freude. Und deswegen weist Paulus auf einen Freudenkiller hin. Jetzt bräuchte ich nochmal die erste Folie. Zwei wichtige Mitarbeiterinnen, Evodia und Syntyche, die haben Streit. Worüber, wissen wir nicht. Aber es sind zentrale Mitarbeiterinnen, von denen Paulus sagt, die haben mit mir für das Evangelium gekämpft. Und es ist ein gravierender Konflikt. Und die brauchen Vermittlung. Die Vermittlung eines Menschen, der in den Konflikt nicht direkt involviert ist. Und es wird vermutet, dass Lukas als Mediator eingeschaltet wurde. Und dies zur Versöhnung zu finden, einen Weg miteinander zu finden, das ist sehr wichtig gewesen. Denn Konflikte, Uneinigkeit ist ein Freudenkiller. Und diese Versöhnung zwischen diesen zwei streitenden Mitarbeiterinnen bilden auch einen konkreten Hintergrund dieser Freude, von der Paulus spricht. Und er sagt auch, freut euch in dem Herrn. Jetzt kann ich die mittlere Folie wieder brauchen. Alle Zeit oder alle Wege, je nach alter Luther, alle Wege, jetzt alle Zeit. Die Freude kommt von innen, die ist nicht von äußeren Umständen abhängig. Alle Wege zu allen Zeiten. Als Paulus den Brief geschrieben hat, da lag er nicht auf Kreta im Liegestuhl mit einem netten Cocktail in der Hand, schaut in die Sonne und sagt, ja, freut euch halt. Sondern er saß im Gefängnis, vermutlich in Rom, am Ende seiner Wirksamkeit. Und er wusste nicht, wie es ausgeht. Es hätte sein können, dass er freigesprochen wird oder dass er zum Tode verurteilt wird. alles ist möglich. Und auch die Gemeinde in Philippi lebt in einer spannungsvollen gesellschaftlichen und politischen Lage. Heute wird man sagen, Philippi war eine Multikulti-Stadt. Die war durch den späteren Kaiser Augustus als zur Militärkolonie geworden, in der sich viele römische Veteranen niedergelassen haben. Und dann auch noch Griechen, Thraker, Orientalen, ein buntes Völkchen. Und es gab ganz viele heidnische Götter, die da verehrt wurden. Und Paulus hat dort richtig Stress gekriegt, nachdem er einer Sklavin einen Wahrsagegeist ausgetrieben hat. Da wurde er mit Silas zusammen ausgepeitscht, ins Gefängnis geworfen. Dann haben sie trotzdem Gott gelobt. Dann kam dieses Erdbeben, die Fesseln fielen ab. Der Gefängniswärter wollte sich umbringen. Paulus hat es verhindert. Es wurde der Kern im Grunde der Gemeinde von Philippi. Aber das Klima war schon etwas feindlich dort auch. Und dazu kam in der Gemeinde dann noch religiöser Druck von außen, Erwartungen durch herumreisende judenchristliche Missionare, die von den Heidenchristen die Beschneidung gefordert haben. Und Paulus entgegnet, nein, wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns nicht verlassen auf Fleisch. In Philipper 3 hat er das gesagt. Uns kann das sagen, auch wenn die Gesellschaft, die Stadt, einzelne Menschen oder theologische Anschauungen Druck aufbauen und sagen zu uns, nee, so wie ihr es macht, geht's hier nicht. Wir sind eine Multioptionsgesellschaft. Seid bitte auch so eine Gemeinde. Dann gilt's zu sagen, wir heißen Christus Treff, weil alles, was wir sind und tun, in Christus geschehen soll und Christus widerspiegeln soll. Sein Wesen, seine Barmherzigkeit, seine Liebe und Kraft, seine Wahrhaftigkeit und Klarheit, das ist die Quelle unserer Freude. Dafür leben wir. Alle Zeit. Christus ist unsere Mitte. Er ist in uns und wir in ihm. Und in ihm freuen wir uns. Und deshalb könnt ihr ihn bei uns treffen. Im Christus-Treff. Wäre es nicht so, wären wir auch nicht mehr ein Christus-Treff. All denen, die jetzt vielleicht sorgenvoll die Stirn runzeln, rufe ich mit Paulus die nächste Aufforderung zu. Sorget nicht. Sorget nicht. Das klingt erstmal schon wieder wie so eine Zumutung, so eine Frechheit. Es gibt doch so viel Grund zu sorgen. Die Sorge, wie finde ich nur den richtigen Partner? Wenn ich ihn hab, die Sorge um die Ehe. Sorge um Kinderlosigkeit, wenn ich Kinder hab, Sorgen um die Kinder. Und so weiter. Um die Zukunft. Jeden Freitag gibt's gerade Schülerproteste, angeregt durch Greta aus Schweden. Ich habe gelesen, der OB will sie jetzt nach Marburg holen. Naja, mal gucken. Sorge um die eigene Gesundheit, das Klima in unserer Gesellschaft, den Schulstress, das Abitur, das Examen und so weiter. Menschen, denen es schlecht geht in unserer Umgebung, die alten Eltern. Es scheint ja nie aufzuhören. Sorget nicht. Meint hier nicht, verdräng's einfach, ja? Stell dich nicht so an. Nein, das ist damit nicht gemeint. Das Nicht-Sorgen kann ich mir auch nicht selbst so erarbeiten, sondern der Weg ist, weil der Herr nahe ist, kann ich mich mit meinen Sorgen an ihn wenden. Er ist meine Adresse. Auch hier erinnert Paulus die Philipper an diese Ressource. Der Herr ist nah bei euch. Also werft eure Sorge auf ihn. Das ist das nächste Tuch, das ich an, der Herr ist nah an den Stab knote. Sorget nicht. Sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen vor dem Herrn kund werden. In Gebet und Flehen, also mit Nachdruck. Manche Menschen machen sich die ganze Zeit Sorgen um andere oder um ihre Situation und vergessen dabei, mit der Sorge sich an Gott zu wenden, alles auf ihn zu werfen. Deswegen brauchen wir das, dass Paulus nicht nur die Philipper, sondern auch uns immer wieder erinnert, sorget nicht. Und dann kommt die Danksagung. Mit Danksagung meint, ich erinnere mich an das, was Gott in der Vergangenheit schon getan hat. Das stärkt meinen Glauben, dass er auch in Zukunft handeln wird. Der auf Zukunft, in die Zukunft gerichtete Sorge wird die Perspektive auf das erfahrene Wirken Gottes entgegengestellt. Weil der Herr nahe ist, soll mein Herz nah beim Herrn sein. Jesu Nähe macht den Unterschied in der Sorge. Ich musste an eine Situation denken, als ich im Vikariat war in Passau. Da hat mein Mentor, also mein Pfarrer, mir gesagt, geh doch mal ins Krankenhaus. Auf der Intensivstation liegt eine junge Frau. Mit der könntest du mal besuchen. Und ich wusste, sie hat Leukämie. Sie ist nur 3 Jahre älter wie ich. Sie war mit dem zweiten Kind schwanger, als die Leukämie ausgebrochen ist, und sie wollte das Kind erst zur Welt bringen und dann mit der Chemotherapie anfangen, und deswegen, es ging ihr sehr, sehr schlecht. Und sie hat angefangen, in der Isolierstation, auf der sie war, einfach Bibel zu lesen und hatte ganz viele Fragen. Und ich ging mit sehr viel Sorge dahin. Mein Herz hat ganz schön geklopft. Was wird mich da erwarten? Man macht da eine Tür auf, und dann weiß man erst, was da für ein Mensch einem gegenüber sitzen oder liegen oder wie auch immer sein wird. Und dann ganze Montur angezogen für die Isolierstation, mit klopfendem Herzen reingegangen, innerlich viel gebetet. Und dann sitzt sie da ganz aufgeweckt auf ihrem Bett und freut sich, dass ich komme, hat die Bibel in dem Moment auch auf ihrem Schoß aufgeschlagen und hat wirklich ganz viele Fragen. Wir haben uns dann lang unterhalten, und in ihren Augen konnte man diese Freude im Herrn sehen, in diesem Leid, in dem sie drin steckt. Wir haben uns lang unterhalten, und es war sehr bewegend, und wir haben gespürt, der Herr ist wirklich nah in dieser Situation. Der Herr ist nah in der Sorge, mit der Freude. Es hängt an ihm, wie es auch so: In dir ist Freude, in allem Leide, o du süßer Jesu Christ. Gottes Nähe macht da den Unterschied. Und wo wir das leben, strahlt es nach außen. Das ist der Vers 5, mein letzter Punkt. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, sagt Paulus. Güte, Milde, Nachsicht. In unserer Gesellschaft, wo jeder Angst vor Mobbing und Hasskommentaren in sozialen Netzwerken hat, wo man lästert und schimpft und alles Negative am anderen betont und ihn runtermacht und oft wenig gütig miteinander umgeht, da fällt so ein Verhalten auf. Am anderen das Gute sehen, nicht nur das, was mich nervt und womit ich zu kämpfen habe. Auch hier geht's aber in Vers 5 nicht nur um mich, sondern um die ganze Gemeinde. Wir können einander ermutigen zur Freude und zum Nichtsorgen, denn Jesus ist auch im Mitchristen nah. Wo ich erlebe, dass Jesus meine Sorge trägt und hilft und ich dankbar bin, da kann ich auch Mitgeschwister ermutigen, sich auf Jesus auszurichten. Aber es geht sogar noch weiter. Wir sollen unsere Güte kund sein lassen allen Menschen. Weil wir Gott als gütig erfahren haben, können wir auch mit anderen gütig umgehen. Das ist der letzte Schal, den ich hier an den Stab binde, dass der Herr nahe ist. Weil wir träge sind, muss uns Paulus aber dazu auffordern, das immer wieder zu tun. Wie Jesus, der nicht auf seinen Privilegien beharrt hat, sondern zu uns kam, Philipper 2, gütig mit uns umgegangen ist, sollen wir auch andere so behandeln. Ich finde es gar nicht so einfach. Wenn ich mit dem Auto von der Schwanallee Barfüßer Straße hochfahre, ich muss dann den Rotenberg hoch, dann habe ich ja Vorfahrt. Wenn aber von oben vom Rotenberg ein Auto runterkommt in dieser scharfen Kehre, dann müssen die ganz weit ausholen, und dann nehmen die mir ja oft meine Vorfahrt. So, und wie verhalte ich mich jetzt, ja? Lasse ich die rum, wenn ich von oben komme, freue ich mich immer, wenn jemand so nett ist und mich rumlässt. Aber manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich dann auf mein Recht beharre und wirklich so dem anderen zeige, dass ich eigentlich die Vorfahrt hätte. Und dann schäme ich mich hinterher und denke, oh nein, Regina. Es sind so Kleinigkeiten, aber da fängt's an. Ja, wie wird's konkret? Wie gehen wir miteinander um? Das eine ist die Theorie, das andere ist die Praxis. Aber diese Güte, dieser Umgang miteinander, der kann andere Menschen zur Veränderung, zur Umkehr führen. Ich möchte mit einem Beispiel schließen von Theo Volland von der Deutschen Missionsgesellschaft. Der hat erzählt aus der Arbeit in Asien von einem Akbar, so heißt er. Akbar war Teil der Unterwelt in der Millionenstadt Bombay und war verwickelt in Gewalt und Erpressung und hat sich oft mit vorgehaltener Waffe Geld besorgt, das er dann für Drogen und andere unschöne Dinge ausgegeben hat. Und eines Tages war er quasi im Morphium-Rausch und ist da durch die Wohnung getorkelt, auf die Matratze gefallen und hat im Fallen eine Kerze umgerissen und die hat die Matratze in Brand gesetzt. Und ganz schnell fing die Wohnung auch an zu brennen. Und er hat sich noch erinnert, dass er zu Gott gebetet hat und dann wusste er nicht mehr viel. Und dann hat aber seine christliche Nachbarin das gemerkt und hat ihn gerettet, dann in ein Krankenhaus gebracht, in ein christliches Krankenhaus, und sein Leben hing wirklich am seidenen Faden. Aber was er dort erlebt hat, wie diese Mitarbeiter in der Klinik ihn behandelt haben mit besonderer Liebe und Fürsorge, wie gütig sie zu ihm waren, das hat ihn so bewegt, dass es dazu geführt hat, dass er dann Christ geworden ist. Und Akbar hilft heute AIDS-Waisen und gibt die Güte, die er erfahren hat, an andere wieder weiter. Und so hängen alle diese Dinge zusammen. Der Herr ist nah, an dem hängt alles dran. Weil Jesus in uns ist und wir in ihm und wir in Ewigkeit auch bei ihm sein werden, können wir uns freuen. Und die Freude über all das Gute, was er uns schenkt, können wir in Güte den anderen Menschen weitergeben. Das hilft auch in dem Prozess, Christus im anderen zu sehen und so immer wieder zu einer Einheit um Christi willen zu kommen, wo ich mich dankbar an das erinnere, was Gott mir Gutes getan hat, macht mir das Mut, alle Sorge auf ihn zu werfen. Das alles stärkt und festigt mein Glauben und so ist alles miteinander verwoben und verflochten und alles hängt am Herrn, der nah ist. Und ich wünsche uns, dass wir uns von Paulus dazu ermahnen lassen, alle drei Aspekte praktisch in die Tat umzusetzen. Und dazu wünsche ich uns Vers 7, mit dem ich schließen möchte. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.